Danke, dass ich noch mal reden darf. Ich will euch insgesamt auch noch mal danken für das, was ihr da auf die Beine stellt. Ich weiß, dass gerade Leute in Frankreich zugucken, dass in der ganzen Welt eigentlich Freunde und Interessierte eure Arbeit zu schätzen wissen. Das ist unglaublich kostbar. Da möchte ich daran erinnern, dass wir nicht nur Corona haben, sondern Aschermittwoch. Und das ist politisch ja auch ein Tag, an dem man mal abrechnen darf. Das wäre mir auch ganz recht. Ja, was ich heute machen möchte, ist auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Also wie könnte es weitergehen? Dann würde ich gerne noch mal über den Digitalismus nachdenken, was müsste da geändert werden und aber auch über politische Bildung. Denn wenn wir diese ganzen wunderbaren Konzepte von direkter Demokratie und so weiter in Anschlag bringen, dann ist das immer sehr hilfreich, aber es setzt voraus, dass Menschen was können und sich orientieren können im politischen Raum. Und das kann man eigentlich nur erwerben in der Schule. Die Schule ist die Schule der Nation und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, wenn wir an die Wiederaufbauarbeit denken, das nicht aus dem Blick verlieren. Interessant finde ich, dass wir jetzt, bevor wir den nächsten Schritt tun, erstmal den ersten bedenken müssen, nämlich wie kann das Ganze wieder heil werden? Es gibt einen schönen Grundsatz, den ich, glaube ich, bei Kant gelesen habe, wo es zum ewigen Frieden darum geht, dass man den Krieg immer so führen muss, dass ein nachfolgender Friede nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, also alle Mittel, die ich wähle, müssen so gewählt sein, dass ich dem anderen nachher wieder die Hand reichen kann. Das heißt, auch unsere Auseinandersetzung mit der Politik und den Akteuren darf jetzt nicht von Rachegelüsten und einem sozusagen intellektuellen Amoklauf geprägt sein, sondern wir müssen eigentlich so streiten, dass eine Versöhnung immer wieder möglich ist. Das würde ich sagen, es könnte eine Maßgabe sein, an der wir uns orientieren können, was nicht dazu führt, dass wir schwach werden, sondern dass wir eigentlich immer auch das Gut, um das wir streiten, nicht dadurch gefährden wollen, dass wir es im Streit vernichten oder zerstören. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich jetzt aber mal frage, wie stellt sich denn die andere Seite vor, dass wir wieder zueinander kommen? Da habe ich eigentlich nur zwei Varianten. Das eine ist, dass sie sich über Ausgrenzung Gedanken machen. Also sie führen sowas wie eine Impfapartheid ein, dass es also Zonen gibt, in denen man sich dann bewegen kann mit mehr Freiheitsrechten, also diese Lockerungen, die man dann zurückbekommt, laut Merkel, der ich übrigens meine Frisur heute widme. Oder eben die eine Variante wäre der Ausschluss, die Apartheid, und das andere wäre die Unterwerfung. Das sind die beiden Varianten. Und das sind eigentlich nicht Versöhnungen auf Augenhöhe und Diskurs und unterbietet eigentlich all das, was in unserer Kultur erforderlich wäre, um sowas wie ein funktionierendes Gemeinwesen zustande zu bringen, nämlich auch wieder das Aushalten von Differenz bei gleichzeitiger Akzeptanz des anderen als Person, als Bürger im Interesse des Allgemeinwohls. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Wenn ich jetzt die nächsten Schritte bedenke, dann ist es ja im Grunde etwas kontrafaktisch, denn um eine Aufklärung und eine Versöhnung zustande zu bringen, bräuchten wir ja erstmal eine Legitimation für das, was wir tun. Das ist ja eigentlich das Wunderschöne als ob, das ihr hier praktiziert, dass ihr einen sozusagen informellen Untersuchungsausschuss habt, der aber eigentlich keine Kompetenzen hat, zugewiesen von staatlichen Stellen, was kein Einwand ist, sondern gerade die Stärke und der Charme dieses Ausschusses, weil er eben dadurch gerade unabhängig ist. Das finde ich auch ganz gut. Gleichwohl, glaube ich, müssen wir in eine Situation kommen, in der wir diese Diskussion offen führen können und auch auf Augenhöhe. Das wird eine ganz eigene Frage sein, die möchte ich heute gar nicht thematisieren. Ich wollte nur den Vorwurf, ich wäre naiv, dass wir solche Situationen nicht haben, vorweg entkräften. Zum anderen ist die Frage, in welchem Bezugsraum eigentlich werden wir die Aufarbeitung dieser Krise vornehmen können. Wir werden sicherlich erstmal im nationalen Bezugsraum tun müssen, was aber nicht ignorieren darf, dass es eben auch transnationale Akteure und Interessenlagen gibt. Konzerninteressen, wir haben über Big Tech, Big Pharma und so weiter gesprochen. Auch die müsste man zur Rechenschaft ziehen und in die Diskussion mit einbeziehen. Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen auf den nationalen Rahmen fokussiert. Was da für mich erforderlich ist, und das höre ich, habe ich heute mit Freude auch immer wieder gehört, ist die juristische Aufarbeitung. Das ist wichtig und das geht schon. Also auch ist der Rechtsstaat ja als Rumpf noch vorhanden und es gibt immer wieder auch Überraschungen. Und wenn man ihn nochmal daran erinnert, was eigentlich seine Prinzipien sind, dann ist das möglich und die Arbeit, die macht ihr schon hervorragend. Ich glaube, wir brauchen eine politische Aufarbeitung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dazu brauchen wir politische Repräsentanten, die das Ganze auch in die öffentliche Debatte einspeisen können. Das wird uns momentan vorenthalten und auch das ist ein bedenkliches Phänomen. Öffentliche Aufarbeitung würde Medien bedeuten. Auch da ist das Thema im Moment relativ schwierig, halte ich aber gleichwohl für ausgesprochen erforderlich. Um mal zu zeigen, welche Bereiche in dieser Aufarbeitung eigentlich thematisiert werden sollten, habe ich mal ein bisschen zusammengestellt, wer da eigentlich alles ein bisschen ja, in Rechenschaftsfragen geraten könnte. Das ist das Rechtswesen sicherlich. Da kennt ihr euch besser aus als ich, aber wir wissen, Urteile je nach Höhe oder Anordnung des Gerichtes fallen aus politischem Opportunismus heraus und nicht aus Rechtskenntnis oder Sachkenntnis heraus. Das finde ich schockierend. Und da würde ich es für wichtig halten, dass Menschen, die dort persönliche Schuld auf sich genommen haben, auch persönliche Verantwortung zu tragen haben. Denn von diesen Entscheidungen hängen sehr viele Biografien ab, ökonomische Existenzen, biografische Verwerfungen, gerade bei Kindern oder alten Menschen, Impfungen im Altersheim. Ich meine, ihr habt es ja alles berichtet. Also das Rechtswesen, glaube ich, muss da unbedingt in den Blick genommen werden.
Von diesen Entscheidungen hängen tatsächlich ja, wie wir inzwischen wissen, Leben ab, Matthias.
Genau.
Wenn trotz der uns jedenfalls zufließenden Meldungen über schwerste Nebenfolgen der Impfung, also über Impfschäden, die von uns, von Viviane insbesondere alarmierten Staatsanwaltschaften nichts tun und das Ganze weitergeht, dann ist das nicht nur für die Vergangenheit relevant, sondern dann sind wir im Bereich der Strafvereitelung im Amt. Aber es ist sehr wichtig, dass du das angesprochen hast.
Und was, um auch nochmal deutlich zu machen, wenn ich eine Perspektive der Versöhnung und des Aufeinanderzugehens anschlage, dann kann ich nicht sagen Schwamm drüber, sondern eine Versöhnung bedarf einer Aufarbeitung und der Einsicht in das eigene Verschulden und Sühne und die Bitte um Verzeihung. Also ich glaube, das ist jetzt nicht juristisch gedacht, das ist philosophisch gedacht. Aber das sind sicherlich notwendige Schritte. Wir können da nicht mit Schwamm drüber gehen. Dazu sind zu viele Menschen betroffen und haben viel zu einen hohen Preis bezahlt, ohne dass wir jetzt in so eine Rache- oder Siegerjustiz übergehen sollten. Da wäre ich auch wieder vorsichtig, das zu tun. Ich möchte auf das Medienwesen auch noch mal eingehen. Das ist ja heute mehrfach schon zur Sprache gekommen. Auch da würde ich persönliche Zurechnungsbarkeit in Anspruch nehmen. Also wenn es da bestimmte Figuren gibt, die immer sich als Faktenchecker aufspielen und gleichzeitig Lenkung vollziehen, dann müssen diese Personen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn Personen des Widerstandes öffentlich diffamiert werden, dann müssen auch diese Journalisten gemessen werden an ethischen Maßstäben und Normen des Pressewesens, ob sie denen genügt haben. Ich denke, wir wissen alle, wovon hier die Rede ist. Ich habe mir wirklich den Pressekodex nochmal angeguckt. Hat Martin den zitiert oder darf ich die Passagen jetzt nochmal bringen, die ganz konkret jetzt auf den Fall etwa von Viviane anzuwenden wären? Ja. Also ich habe hier zum Beispiel Ziffer 1 des Pressekodex, Wahrhaftigkeit und Menschenwürde. Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien. Ja, das ist ein hehrer Anspruch und ich finde, das sind jetzt keine externen Kriterien, die wir an diese Akteure anlegen, sondern das sind die aktuell geltenden Kriterien, an denen wir sie messen und an denen sie sich messen lassen müssten. Zweite Ziffer, Sorgfaltspflicht. Recherche ist ein unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Und Recherche heißt nicht selektive Berichterstattung, sondern umfängliche Berichterstattung, differenzierte Berichterstattung. Wichtiger Punkt jetzt Ziffer 9, der Schutz der Ehre. Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Worten und Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. Finde ich einen bemerkenswerten Gedanken, dass die Presse momentan nicht die Kontrolle der Macht übernimmt als vierte Gewalt, sondern sozusagen Meinungsdissidenz durch öffentliche Diffamierung der Person psychiatrisiert und damit auch eigentlich der Diskussion entzieht. Widerspricht dem Pressekodex nach meiner Auffassung. Spannend ist die Ziffer 14, medizinische Berichterstattung. Bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden. Die unbegründeten Befürchtungen und Hoffnungen beim Leser erwecken könnten. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden.
Wahnsinn.
Ja, also muss ich das kommentieren und auf die aktuelle Lage übertragen? Ich glaube, nein. Also da ist eine gewisse Sachlichkeit. Eine Vorläufigkeit der Erkenntnis ist journalistisch angemeint. Ich meine, gegen all diese Kriterien wird reihenweise verstoßen und nicht, weil uns das auf den Keks geht, ist das zu kritisieren auch, aber weil es den eigenen Wertmaßstäben widerspricht, muss das entsprechend sanktioniert und kritisiert werden. Und da haben sich sehr viele Menschen schuldig gemacht in diesem Rahmen und ich finde, die müssten zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt nicht, dass die danach nicht mehr sozusagen ihr Gesicht zeigen dürfen im öffentlichen Raum, aber ich finde da eine Aufarbeitung, eine selbstkritische Analyse dieser selbstgerechtigten und selbstermächtigten Haltungsjournalisten ist dringend überfällig, gemessen an ihren eigenen Kriterien. Das gilt für die Wissen, das gilt für die Politik, das gilt für die Wissenschaft. Auch da haben wir das Wahrheitskriterium, ausgewogene Kontroversitätsdarstellung. Stellung und so weiter. Das Gesundheitswesen. Wie viele Menschen im Gesundheitswesen vergehen sich an etwa die Ärzte an der Deklaration von Genf? Die ist vielleicht auch bekannt. Ja, da steht dann drin, ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin und meines Patienten respektieren. Ja, wenn ich höre, was ihr erzählt, dass da sterbenden Menschen bis zum Nasenbluten irgendwelche Teststäbchen reingeschoben werden. Entschuldigung, wo ist da dieses Berufsethos des Mediziners? Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden, steht dort. Entschuldigung, ja. Wir hatten gestern Hausdurchsuchungen wieder mal bei Ärzten, die sich nichts vorzuwerfen haben im Hinblick auf die Berufsordnung und ihr ärztliches Ethos, ja, und die werden öffentlich kriminalisiert, aber viele andere Mediziner, die wieder besseres wissen, gerade bestimmte Maßnahmen an Menschen vollziehen, wie also die Impfung von alten, Kranken und so weiter, vor dem Hintergrund wirklich einer fragwürdigen Sicherheit dieses Stoffes, die müssen sich auch hieran messen lassen, ja. Also da ist, glaube ich, einiges aufzuarbeiten. Das gilt aber auch für Verwaltungsbeamte, für Leute in Behörden. Die kleine Rechtsprechung oder kleine Verordnungen oder Veranlassungen treffen über das alltägliche Leben. All diese Menschen, denke ich, die müssen sich Fragen gefallen lassen. Das ist dringend erforderlich. Das wäre für mich der erste Schritt, sozusagen die Aufklärung der persönlichen Verantwortung. Aber dann wären wir, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen, weil es natürlich auch jetzt nicht Bösewichter sind, die da jetzt etwas getan haben aus persönlicher Vorteilsnahme. Das mag es auch geben, je nachdem, in welchem Niveau die tätig sind. Sondern es sind Menschen, die denken, sie tun das Richtige, wenn sie das tun. Und dann liegt es möglicherweise daran, dass diese Bereiche ein systemisches und strukturelles Problem haben. Dass wir hier ein Demokratiedefizit im politischen Raum haben. Dass wir ein Defizit im wissenschaftlichen Raum haben, was die Wahrheitsverpflichtung der einzelnen Fächer angeht. Wir haben also eine sehr homogenisierte Fachkultur in vielen Bereichen, also dass sozusagen Kontroverse verschiedener Forschungsrichtungen kaum noch eine Rolle spielt, weil etwa Drittmittel nur eine bestimmte Forschungsrichtung bevorzugen. Also auch da wäre viel zu reparieren. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber das wird uns bevorstehen. Also nicht nur die Aufarbeitung von persönlichem Verschulden, sondern auch die Aufarbeitung des strukturellen Versagens unserer gesellschaftlichen Instanzen. Das scheint mir sehr, sehr, sehr wichtig zu sein. Die Perspektive, die ich dann einnehmen würde, und ich mache es heute mal ein bisschen kurz, weil ihr dann ein bisschen spät dran seid, wäre nicht, dass wir jetzt alles neu machen müssen. Ich würde vorschlagen, dass wir eine Revision oder eine Renaissance der wesentlichen Aspekte unserer bewährten Kultur machen, um sie dann auf Zukunftsfähigkeit hin zu prüfen. Revision finde ich insofern ganz schön, weil da ein Rückblicken drinsteht, aber auch in der Vision der Vorblick auf die Kräfte, die da erforderlich sind. Vieles von dem, was uns momentan Sorgen bereitet, ist längst gelöst worden und ist kaputt gegangen im Rahmen von jahrzehntelanger Misswirtschaft, politischen Interessenspielen und so weiter. Da könnte man viel, viel wieder hervorholen. Ich würde es gleich gerne im Bereich der Bildungspolitik mal unterlegen, um zu zeigen, dass wir einfach mal schon viel, viel besser waren und wir uns nur erinnern müssen und aus der Vergangenheit sehr viel schöpfen können, was uns Zukunft beschert. Das ist bitte nicht misszuverstehen als ein reaktionärer Gedanke. Ich will nicht die 50er Jahre wieder aufleben lassen. Aber was mir wichtig ist, dass wir die Ansprüche des Humanismus, der Aufklärung, die einmal formuliert wurden, dass wir die nicht unterbieten und beerdigen, sondern dass wir mit denen endlich mal ernst machen, und zwar in allen Gesellschaftsbereichen. Das ist für mich die Chance. Also das heißt, eine Revitalisierung der Demokratie unter den Ansprüchen unserer Tradition mit einer Perspektive auf Zukunft. Wenn ich das mal an der Bildungspolitik ein bisschen illustrieren kann, was nämlich heute unter politischer Bildung verstanden wird und vor allem unter demokratischer Bildung. Es wird ja sehr viel Geld in die Hand genommen, um diese demokratische Bildung wieder stark zu machen, weil man angeblich da ein Demokratiedefizit beobachtet, insbesondere bei den Corona-Leugnern. Die sind ja gerade dabei, den demokratischen Staat, die parlamentarische Demokratie zu erschüttern und die Grundfeste des Grundgesetzes zu zerstören, so das Narrativ, ja. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir bewegen uns alle fest auf dem Boden des Grundgesetzes und dem Werthorizont unserer Tradition, sodass man das Gefühl bekommen muss, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen politischer Bildung und Indoktrination? Die Regierung nimmt viel Geld in die Hand, um Rechtsradikalismus und so weiter zu bekämpfen. Das bedeutet, da gibt es Steuerungsanreize für Akteure, die dann mit ideologischen Programmen in die Schulen gehen und dort bestimmte Ideologien als Demokratie verkaufen, das aber auf sehr undemokratische Weise. Da hat eine unglaublich erschreckende Ankopplung stattgefunden zwischen bestimmten Vorstellungen, mit gesellschaftlichen Problemen umzugehen, und einer legitimen Frage. Ich, nur mal als Beispiel, Geschlechtergerechtigkeit, Akzeptanz von vielfältigen Lebensformen finde ich super, aber warum muss ich dafür ein Gender-Sternchen mitsprechen? Warum muss ich bestimmte Geschlechtertheorien aus dem angelsächsischen Raum dafür rezipieren? Habe ich nicht andere Konzepte? Das nur als Beispiel. Weshalb mir das jetzt so wichtig ist, ist, weil ich denke, dass alles, die Antworten liegen da, wir müssen sie nur tatsächlich ernst nehmen. Ein wesentlicher Aspekt der politischen Bildung ist schon mal formuliert worden im Beutelsbacher Konsens. Das war eine Kontroverse, als darum ging, dass also etwa linke Kritiker und Befürworter der sozialen Marktwirtschaft sich nicht einigen konnten, wer jetzt sozusagen die Hoheit über die politische Bildung hat, hat man gesagt, lass uns mindestens zwei Dinge berücksichtigen. Es gibt noch ein drittes, aber die zwei sind wichtig. Wir brauchen erstmal das Indoktrinationsverbot. Das heißt also, Pädagogen dürfen keinesfalls indoktrinieren. Sie dürfen nicht ein Urteil vorschreiben, sondern sie müssen das Urteilen lehren. Ja, das ist die Entwicklung von Urteilskraft ist Bildung, nicht die Übernahme von fertigen Urteilen. Der zweite Aspekt ist, damit ich urteilen kann, muss ich die Vielfalt der Aspekte und Argumente überhaupt erst zur Kenntnis gebracht bekommen. Und insofern gibt es im Beutelsbacher Konsens das Kontroversitätsgebot. Das heißt, wenn in Schulen über die Corona-Frage berichtet wird, dann darf nicht nur die offizielle RKI-Drosten-Variante erzählt werden, sondern dann müsste gesagt werden, es gibt auch Menschen, die sehen das anders, dann müsstet ihr vorkommen, dann müsste Herr Wodak vorkommen, dann müssten andere Akteure auch genannt werden. Das passiert weitgehend nicht und insofern unterbietet auch hier wiederum das Bildungswesen in der politischen Bildung vielfach die Ansprüche der, die im pädagogischen Raum verpflichtend sind. So wie der Pressekodex ist der Beutelsbacher Konsens eigentlich das Wesen der politischen Bildung als eine Norm. Was wäre erforderlich, wenn ich jetzt, und da sieht man mal, also was mache ich mehr als bloß zu sagen, die AfD ist böse und der Füllmich, der will nur Geld und ansonsten wollen sie unsere Demokratie destabilisieren. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Schulmaterial, was auch existiert, um politische Bildung am Beispiel der Corona-Frage zu machen. Ansonsten kann ich euch das tatsächlich mal zeigen. Da gibt es dann sehr manipulativ gestaltete Fragebögen, die eher einem Gesinnungstest gelten, als wirklich eine politische Mündigkeit begünstigen. Ich habe ein paar Punkte. Wenn ich darf, würde ich dir gerne vorstellen, was wäre für mich die Substanz der politischen Bildung? Das fängt erstmal damit an, dass ich sowas wie eine Bürgerkunde wissen muss. Ich muss mich auskennen über die Verfahren, die Instanzen und die Bedingungen von Demokratie. Was ist Volkssouveränität? Was ist der Staat? Was sind die Instanzen? Was ist Gewaltenteilung? Was steht eigentlich im Grundgesetz? Was beinhaltet das Wahlrecht und so weiter? Und das muss ich gut kennen. Ja, aber ich muss auch das Beurteilen lernen. Das ist der zweite Punkt. Urteilskraft, das muss ich euch Juristen nicht erklären, aber das ist was sehr, sehr Schönes. Es ist nämlich Themen sach- und wertgeleitete Beurteilung und zwar eine Reflexion auf Kriterien unabhängig von Interessenlagen. Ja, das ist also sozusagen, das ist das Besondere, dass ich unter ein Allgemeines denke, das prüft ihr, ob es jetzt Mord oder Totschlag ist. Und dann muss ich halt fragen, ist das gut, ist das böse, ist das demokratisch, ist das undemokratisch? Und diese Urteilskraft, die muss ich üben. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess, das hat Kant beschrieben. Politische Urteilskraft ist für mich der wesentliche Baustein der politischen Bildung. Das muss in der Schule passieren und das können Kinder von der Grundschule an üben und werden es im Laufe ihrer Schulzeit immer weiter entfalten. Und zwar nicht nur im Fach Politik, sondern in allen Fächern wird Urteilskraft geschult. Und deshalb ist auch wichtig Fachlichkeit. Sie müssen sich über Sachverhalte auskennen. Sie müssen sich auskennen über Digitalisierung, Kryptowährung in medizinischen Grundfragen. Früher ja, wurde das Wissen sehr groß geschrieben. Heute hält man das für verzichtbar. Die Gefahr ist, wenn keiner mehr was weiß, haben wir keine Horizonte mehr, vor deren Hintergrund wir sachbezogen urteilen können. Deshalb ist die Fachlichkeit in der Schule neben Persönlichkeitsbildung und Fertigkeiten unglaublich wichtig. Wir müssen die Sache zurück in die Schule bringen und das ist systematisch getilgt worden. Es hieß Kompetenzorientierung, ihr müsst nichts mehr wissen, sondern ihr müsst noch dieses oder jenes können. Die Sache ist damit im Grunde aus der Schule mehr oder weniger verschwunden. Sie ist nur noch ein Turngerät zum Erwerb von Kompetenzen. Autonomie ist wichtig. Autonomie muss ich lernen. Was ich damit meine, ist ein verantwortlicher Umgang mit Freiheit. Freiheit ist die Freiheit, die sich selbst an Gesetze bindet. Autonomie, da steckt Nomos drin. Ich selbst unterwerfe mich einem Gesetz. Freiheit ist nicht die Willkür der Schrankenlosigkeit, sondern Freiheit heißt, sich selbst an ein Gesetz zu binden und nicht durch dieses Gesetz einfach nur gebunden zu sein. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht nur die Gegebenheit der Gesetze akzeptieren, sondern dass wir die Freiheit auch als Ursprung der Gesetzgebung verstehen. Dass Menschen in der Lage sind, die Entstehung von Gesetzen zu erklären, die zu beurteilen und selber im Grunde in gesetzgeberische Prozesse mit einzugreifen, halte ich ganz, ganz wichtig für die politische Bildung. Sprachlichkeit ist ein häufig unterschätzter Aspekt, aber ich muss mich artikulieren können und ich muss andere verstehen können. Das ist gerade im Rahmen von verschiedenen Herkunftssprachen ein ganz großes Thema. Der Digitalunterricht, der macht es ganz schwierig für Familien, in denen kein Deutsch gesprochen wird und auch Eltern nicht helfen können. Da kommen dann die Arbeitsblätter und wie ist das aufzulösen? Wir brauchen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für eine vitale Demokratie eine gemeinsame Sprache, die nicht nur einfach Kommunikationssignal ist, sondern die Denkhorizont politischer Prozesse ist. Sprachliche Bildung ist für mich essentiell. Medienbildung. Auch das ist ein Punkt, Medienbildung, Medienkritik. Das wird immer dann so gesagt, ja, dann zeige ich euch jetzt mal ein AfD-Filmchen und der ist Fake News und dann zeige ich euch die Tagesschau und das ist die Wahrheit und dann seid ihr medienkompetent. Denn ihr erkennt ja daran, dass es die Tagesschau ist, dass es die Wahrheit ist. Ja, Entschuldigung, das ist nicht Medienbildung, das ist Indoktrination. Auch da muss das Bildungssystem besser werden. Dialogische Fähigkeiten. Ja, das Medium ist die Sprache. Und der Geist ist der Dialog. Politik ist nicht einer gegen alle, sondern Politik ist das Aushandeln von Differenzen auf der Perspektive einer Einigung im Gemeinsamen. Das heißt, ich muss mit anderen streiten lernen. Ja, ich muss begründetes Aufeinanderzugehen, These, Antithese, Synthese zusammenkriegen. Ich muss überhaupt verstehen, was meint denn der andere? Auch ein interessanter Begriff, dieses Verstehen ist ja im Zusammenhang mit Putin zum Schimpfwort geworden. Putin-Versteher. Ja, als ob das eine Katastrophe wäre, zu sagen, ich verstehe dich. Ich billige nicht, was du willst, aber damit ich mit dir überhaupt in den Dialog treten kann, würde ich dich gerne verstehen. Und ich habe viel gemerkt, dass bei politischen Abstimmungsprozessen, dass wenn ich Programme gelesen habe, ich gedacht, oh Gott, was schreiben die? Und dann habe ich die gefragt, sag mal, was sind denn eure Motive? Und dann haben die mir das erklärt und dann habe ich verstanden, warum sie es so schreiben und was sie damit fordern. Und dann kam man ins Gespräch. Wir haben heute eine viel zu reflexhafte, kurzschlüssige Unterbindung von Verstehensprozessen im dialogischen Format. Sobald einer jetzt also nur irgendwie, kann man ja auch kritisch sehen, Corona, wird der Verstehensprozess abgebrochen. Und die Voraussetzung, glaube ich, ist tatsächlich wieder verstehen, was meint der andere. Und dann ist zumindest erstmal eine Dialogebene gegeben. Das muss ich in der Schule üben. Das ist dringend erforderlich und das fehlt unserer Gesellschaft. Weiterhin, Gemeinsinn. Gemeinsinn ist das aller Wichtigste. Wir haben im Moment eine Stakeholder-Politik. Weiß nicht, ob der Begriff so geläufig ist. Das heißt, es gibt Anspruchsgruppen, die werden irgendwie aufeinander gehetzt. Und wenn man die dann alle zufriedenstellt, dann ist Demokratie. Das ist Quatsch. Stakeholder sind kein Begriff, den ich im Grundgesetz gefunden hätte, sondern da habe ich das Konzept von Bürgerinnen und Bürgern und demokratischen Instanzen. Und insofern ist bloße Interessenbalance überhaupt kein Thema. Denn es geht ja nicht darum, dass jeder das Maximum für sich rausholt, sondern dass politische Prozesse eine Balance finden zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft. Denn wir sind ja zugleich öffentliche Wesen, das heißt ja, Zoon Politikon, wir sind Gemeinschaftswesen und Individualwesen, sodass das sich ineinander verschränken muss. Und Gemeinsinn bedeutet Individualität und Gemeinschaft gewaltfrei aufeinander zu beziehen. Es gibt sowas wie einen Terror der Individualität, das heißt so, ich habe gar keinen Gemeinsinn mehr, sondern ich bin jetzt irgendwie einer bestimmten Minderheitengruppe zugeschlagen und verwirkliche jetzt die Rechte von mir als eine schwarze Frau zum Beispiel. Ja? Das wäre Terror der Individualität. Es gibt aber auch den Terror der Konformität, wenn ich sozusagen einen Begriff des Volkes konstruiere, wie die Nazis das getan haben und gar keine Individualität mehr zulassen. Und der Gemeinsinn versucht genau zwischen beiden die Spannung herzustellen. Und das übe ich von der ersten Klasse an in der Gemeinschaft der Klasse, das Einzelne und das Gemeinsame gewaltfrei und am besten sogar noch produktiv aufeinander zu beziehen. Und das ist die Basis für politische Bildung. Darf man nicht unterschätzen, dass das da auf der Ebene Grund liegt. Und wie wenig das heute noch gelingt, merkt man im öffentlichen Raum. Solidarität, starke Sorgen für Schwache. Ja? Die Mehrheit sorgt für die Minderheit. Aber die Minderheit ist auch bereit, auch zu akzeptieren, dass es Mehrheitsentscheidungen gibt. Das sind demokratische Tugenden, finde ich ziemlich wichtig. Völlig unterschätzt, wird für mich die Einbildungskraft. Da wäre der Kunstunterricht ganz weit vorn, die kreativen Aspekte. Jetzt fragen sich alle, was hat das mit Politik zu tun? Einbildungskraft ist bei Kant das Vermögen der Vorstellung eines Dinges, ohne dass es in meinen Sinnen präsent ist. Das heißt, wir alle können uns vorstellen, dass für euch auf dem Tisch jetzt ein kleines rosa Einhorn steht, obwohl es dort nicht ist. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit politischer Bildung zu tun? Einbildungskraft ermöglicht, sich vorzustellen, dass die Welt auch anders gehen könnte, als sie faktisch ist. Das heißt, das Leiden an Umständen wird in eine politische Kraft übersetzt, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich durch politisches Handeln diesen Umständen Abhilfe verschaffen kann. Das heißt, wir können uns vorstellen, mittels unserer Einbildungskraft, dass morgen der Lockdown aufgehoben wird, dass wir uns in die Arme fallen, dass wir uns mit unseren Nachbarn wieder versöhnen, dass wir mit an unserem Arbeitsplatz zu sehr gedeihlichen Verhältnissen kommen. Ja, und das ist ein politischer Motor, den wir nicht unterschätzen können. Und er ist die Qualität für politische Utopien. Ich habe nicht mehr viel. 3 Punkte noch. Geschichtssinn. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in der Schule viel zu wenig vorkommt. Wir haben, also nehmen wir mal das Corona-Beispiel. Ich sehe ja gerade auch wieder Herr Wodak. Ja, es gibt Vorläufer für diese Geschichte. Wir hatten andere Ereignisse. Wenn wir uns an die erinnern würden, hätten wir Referenzmuster gehabt, die uns bei der Beurteilung heute geholfen hätte. Wer sozusagen die Vergangenheit nicht kennt, ist nicht nur verdammt, sie zu wiederholen, sondern ist auch unfähig, aus ihr zu lernen. Das halte ich für wesentlich, dass wir also auch demokratische Konstellationen nicht, um sie gleichzusetzen, um sie relativieren oder zu relativieren, dass wir historische Konstellationen kennen, um daraus Funken zu schlagen für eine Beurteilung der Gegenwart. Geschichtssinn halte ich für wichtig. Und Gerechtigkeitssinn, auch ein Punkt. Das ist die Basis eures Faches, wenn ihr Juristen seid. Und Gerechtigkeitssinn, das ist das Schöne bei Hannah Arendt, bedeutet nicht, meine Interessen werden tangiert. Es ist vielfach so, dass das Engagement von Leuten erfolgt, die möglicherweise gar nicht betroffen sind. Also mal ganz ehrlich, warum engagiere ich mich? Warum riskiere ich meine öffentliche Reputation, indem ich mich mit Menschen wie euch einlasse und mein Kontaktschuldkonto gerade momentan völlig überbuche, ja, indem ich das mache? Ja, ich könnte jetzt wunderbar hier von meinem Beamtengehalt sitzen, mich um meine Kinder kümmern, Bücher schreiben und so weiter. Nee, mein Gerechtigkeitssinn ist verletzt. Und dieses Element führt zu einem Engagement unabhängig von eigener Betroffenheit. Und auch das ist eine Frage politischer Bildung, ein Sensorium zu haben dafür, da läuft etwas schief. Und der letzte Punkt, der ist mir dann ganz wichtig, das alles sind Erkenntnis- und Wahrnehmungsweisen. Es geht auch um Handlungsbefähigung, Initiative ergreifen zu können, politische Tatkraft zu haben, in der Lage zu sein, eine Demonstration auf die Beine zu stellen, eine Partei zu gründen, all die Dinge, die passieren. Man könnte sogar sagen, dass dieser ganze Corona-Prozess ein gewaltiges Programm der politischen Bildung im öffentlichen Raum ist. Wir gucken hinter die Fassaden der Demokratie und sehen sozusagen auch ganz viel Dreck plötzlich und entwickeln politische Expertise, juristische Expertise, medizinische Expertise. Das könnte auch eine unglaubliche Stärkung sein für das Gemeinwesen von morgen. Das würde ich mir wünschen. Ich denke, dass ich ein kleines Skizze gegeben habe von dem, was pädagogisch nötig wäre, was aber auch pädagogisch möglich wäre. Das könnten Schulen tun, wenn man sie dazu in die Lage versetzt. Allein es fehlt der politische Wille und dem muss man vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Einen Punkt zur Digitalisierung, wenn ich noch darf. Okay, also ich hatte ja beim letzten Mal schon einiges zum Thema Digitalisierung gesagt. Das möchte ich jetzt natürlich nicht wiederholen, aber es geht ja darum, wie kann man das wieder übersetzen in politische Souveränität? Was müssen wir tun, damit wir dem nicht nur ausgeliefert sind, sondern dass wir eigentlich von den Vorteilen dieser Technologie profitieren können, ohne dass wir in die Gefangenschaft und in Abhängigkeit geraten? Und das gilt für viele, viele Aspekte, die wir diskutieren müssen, nämlich wieder Elemente von Autarkie und Souveränität zurückzunehmen. Denn nur ein Staat, der nicht erpressbar ist, der, weil er sich selbst versorgen kann, weil er seine Lebensmittel selbst produziert, der kann auch die demokratischen Entscheidungen frei von anderen Einflüssen treffen, zumindest von äußeren Einflüssen, dass da im Inneren einiges passieren muss. Jetzt ist ja die Frage digitale Souveränität, wenn wir jetzt abhängig sind von großen Unternehmen aus dem Silicon Valley oder vom Wohlwollen von irgendwelchen Präsidenten, die dann sagen, na, wir entziehen euch jetzt dieses oder jenes Produkt oder diese oder jene Plattform, geraten wir über die Plattform in eine Steuerbarkeit. Plattformökonomie ist für mich ein ganz großes Thema. Vielfach wird dann diskutiert, wir brauchen Plattformen, die hier in Deutschland produziert werden. Auch da gibt es Unternehmen, die sagen, ja, wir würden gerne gleichziehen mit den anderen. Ist ein interessanter Ansatz, für mich aber nicht zielführend, wenn nicht grundlegende Bedingungen erfüllt wären, die eigentlich dieses Digitale irgendwie in Ketten legen. Das scheint mir wichtig zu sein, dass wir das auch zähmen, unabhängig von den Interessenlagen der Akteuren, muss auch auf technischer Ebene viel passieren. Ich habe heute am Nachmittag mit dem Werner Meixner telefoniert, den kennen wahrscheinlich viele nicht, aus München, ein Informatiker, der hat das Manifest der Privatsphäre geschrieben, ein unglaublich lesenswerter Text, den ich allen ans Herz legen möchte. Das gibt es bestimmt irgendwo im Netz. Und er sagte, das Internet ist eine Kontroll- und Herrschaftsinfrastruktur, die aus militärischen Zwecken sozusagen gewachsen ist. Und diese Machtdimension, die bildet sich bis heute noch ab, auch auf technischem Wege. Das heißt, das sind keine neutralen Werkzeuge, die einfach beliebig umfunktioniert werden könnten, sondern sie sind aufgeladen mit Herrschaftsstrukturen, die wir auch technisch erstmal außer Kraft setzen müssen. Worin bestehen diese Herrschaftsstrukturen? Sie bestehen in einer Tendenz der Zentralisierung des Wissens und des, der Zugriffsmöglichkeiten und einer Auslieferung der Menschen in der Fläche, die davon Gebrauch machen. Das heißt, wer zum Internet greift, macht sich eigentlich nackig im Hinblick auf Privatsphäre und im Hinblick auf Meinungsfreiheit und so weiter. Das Ganze könnte man technisch limitieren, indem man einfach genau diese zentralistische Architektur des Internets ändern könnte in eine eher nutzerorientierte und nutzersouveränitätsunterstützende Kommunikationsform. Ich bin da kein Informatiker und Techniker, mich hat das völlig überzeugt. Und wenn das bisher nicht geht, wird höchste Zeit, dass wir das erfinden, dass wir also diese Technik verwenden können, ohne uns auszuliefern. Das wäre für mich eine ganz wichtige Frage der technischen Souveränität der Nutzer. Trotzdem gibt es vielleicht noch einen weiteren Punkt, der ist dann leider ein bisschen philosophischer auch. In dem Moment, wo wir jetzt diese digitalen Instrumente verwenden, passiert ja etwas ganz Seltsames. Es gibt so eine Art Verdopplung der Realität. Das war ja eigentlich der Ausgangspunkt war eigentlich die Quarzuhr. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie sexy die war. Die war im Grunde ziemlich hässlich, aber wir wollten sie alle haben mit ihrer komischen grauen Anzeige. Und wir merkten so nach und nach wurde alles in ein anderes Format übertragen. Wir hatten dann also plötzlich digitale Medien, die CD, die irgendwie besser klang angeblich, sie klang nur kälter. Also jeder audiophile Hörer weiß, dass eigentlich eine Analog-Vinylplatte viel, viel mehr kann. Wir hatten die Übertragung von Bildern und so nach und nach wurde die ganze Realität gewissermaßen verdoppelt und damit aber auch speicherbar, manipulierbar und so weiter. Und davon blieb die Realität aber nicht unberührt, sondern sie wurde sowas wie ein minderwertiger, die hässliche kleine Schwester des Digitalraums. Ja, das ist ein bisschen das Schicksal der Realität. Was dann eben auch dazu führte, dass wir einen Legitimationsdruck auf uns verspüren, wenn wir an diesem Realitätsprinzip festhalten, weil das die digitale Essenz und die digitale Struktur von etwas plötzlich maßgeblich wird für politische Prozesse, für die Akzeptanz von irgendwas. Also was im digitalen Medium abgespeichert ist, das gilt. Und das Realitätsprinzip hat wenig Einfluss darauf. Auch politische Prozesse, Digitales und so weiter werden transformiert, sodass ich vor allem die Frage stellen möchte, wie möchten wir eigentlich leben? Wie viel Einfluss soll dieses Element auf unser Leben haben? Schaffen wir das zu domestizieren und in Schranken zu weisen? Schaffen wir es, Komplettüberwachung zu vermeiden, Daten zu vermeiden, die Speicherfristen zu verkürzen, Standards herauszunehmen, Dinge zu entnetzen zum Beispiel? Also warum ist ein Wasserwerk, hat mir heute ein Kollege erzählt, in den USA, ist gehackt worden und da hat man einen Bestandteil, der eigentlich zur Desinfektion beitragen sollte, so erhöht, verbrecherisch, dass das wirklich zur Vergiftung der Bevölkerung geführt hätte. Also das heißt, solche Zugriffsmöglichkeiten sind da. Warum sind Energiewerke, Wasserversorgung, kritische Infrastrukturen, da haben wir das schöne Papier auch gehabt, warum sind die alle vernetzt? Ja, welche Zugriffsmöglichkeiten haben wir damit geschaffen? Warum muss es zentralisiert werden? Wie ist das Verhältnis von real und digital? Diese Fragen, die müssen wir ganz, ganz dringend diskutieren, weil es eben keine neutralen Werkzeuge sind, sondern weil eine ganz neue Entwurf unserer Existenz damit geleistet wird. Und wir merken im Moment sehr, gerade auch die Schwächen des Ganzen. Herr Wodak, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass das Heimweh nach der Wirklichkeit sich einstellt. Das wird aber nicht auf der Ebene von persönlichen Gefühlen und Mangelerfahrungen sich einstellen, sondern bedarf es eines starken politischen Willens, der dann auch in der Lage ist, die Auswirkungen dieser Technik zu limitieren, Auflagen zu schaffen, die sozusagen einen souveränen Umgang ermöglichen und auch Macht- und Interessenkonstellationen so zu zerschlagen, dass nicht einzelne Akteursgruppen gewissermaßen Standards schaffen können, die dann für alle gelten. Das sehen wir momentan in den Schulen. Alle wissen, dass Microsoft 365 ein großes Problem ist, aber das Ding funktioniert nun mal und deshalb wird es verwendet, obwohl es eigentlich keiner wirklich möchte. Das wären so ein paar Baustellen, die ich heute nennen wollte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen beitragen, um den Aschermittwoch nicht ganz so trüb und traurig klingen zu lassen, sondern auch ein paar kleine Leuchtspuren in die Zukunft zu legen.
Stimmt. Die Frage, ich hab selber noch eine Frage an dich, Matthias. Die Digitalisierung, die Silicon Valley setzte da ja seit Jahrzehnten die Maßstäbe, während hier überall im Rest der Welt beklagt wird, besonders in Deutschland, dass wir den Anschluss ja verpasst hätten. Nun haben wir aufgrund unserer Ausschusssitzung immer wieder Hinweise bekommen von verschiedenen, auch hochkarätig ausgebildeten Zuschauern, die in früher zum Beispiel hochkarätigen Positionen unterwegs waren. Zuletzt Anu Palmu, die ehemalige Chefjustiziarin von Nokia, die darüber berichtet, vor 30 Jahren hat sich Nokia von einem kleinen, netten Unternehmen entwickelt zu einem Monsterunternehmen in jeder Beziehung. Also erstens Marktführer im Cellphone, im Handymarket und zweitens aber auch das Geschäftsgebaren hat sich in die Monsterhaftigkeit verirrt. Was sie außerdem sagte, ist, dass sie damals beteiligt war an den Verhandlungen mit dem NSA, der National Security Agency, also den Geheimdiensten in den USA. Und dass seither, weil sie die Verschlüsselungscodes offenlegen musste, aber nicht nur sie, sondern auch alle anderen Cellphone-Hersteller, dass seither alle Handy-Telefonate mitgeschnitten, also aufgenommen werden. Das soll nicht das einzige Beispiel sein, sondern die Geheimdienste, darauf bezieht sich jetzt meine Frage, sollen auch beteiligt sein, und zwar in keinem kleinen Maßstab, an Amazon, Google und anderen Unternehmen des Silicon Valley. Gibt es darüber tatsächlich weitergehende Erkenntnisse oder ist das jetzt auch für dich neu?
Ich habe davon gehört, ich kann es aber wissenschaftlich nicht bestätigen. Es erscheint plausibel und nachvollziehbar, aber da bin ich vorsichtig, wenn ich es nicht verifizieren kann.
Okay, dem werden wir nochmal nachgehen müssen, weil das würde einiges erklären, ne?
Trotzdem, ob sie jetzt beteiligt sind in ökonomischer Form oder ob sie einfach nur das Ganze abschnorcheln, macht für mich dann letztendlich keinen wesentlichen Unterschied. Wir haben sowas wie einen massiven Verlust von Privatsphäre. Und dann haben wir zum einen den Überwachungskapitalismus, dann haben wir auf der anderen Seite die Geheimdienste. Und das reicht mir völlig aus, um das politisch zurückweisen zu können, weil damit Voraussetzungen eigentlich für ein demokratisches Verhalten nicht mehr gegeben sind. Mhm. Ja, und das Interessante ist, dass ja zum einen, also wirklich im kleinen, im Familienraum oder sowas, sobald du ein Foto von ihm Fremden machst, denkst du, du hast ein Verbrechen begangen und wir werden permanent transparent gemacht. Und ich denke, wir leben gerade davon, dass wir Bereiche haben, auf die niemand zugreift. Also das hat Peter Handke mal so schön gesagt, ich lebe von dem, was niemand weiß. Das heißt, wir brauchen diese kleinen unbeobachteten Flecken einfach als Ruhepole, die wir uns zurückziehen können. Und damit ist eigentlich durch die Digitalisierung ist dieser Schutzraum und diese Integrität der Privatsphäre massiv beschädigt. Und wir nehmen das vielleicht nicht täglich wahr, aber letztendlich sollten wir uns alle nach Snowden gewiss sein, dass das permanent passiert. Ja, wir haben uns daran gewöhnt und weil es relativ konsequenzfrei ist, denken wir, ja, das lassen wir auch mal bleiben, weil wir ja jetzt hier intim miteinander sind. Ich sitze hier alleine, ihr hört mir zu und dann noch vielleicht noch ein paar Leute, die live zugeschaltet sind. Ich habe das Gefühl, ich hätte eine Kontrolle, die ich letztendlich aber abgegeben habe, indem ich irgendwelche AGBs weggeklickt habe und zudem auch nicht weiß, was darüber technisch noch möglich ist. Und es ist sehr, sehr viel möglich. Also vielleicht, ich frage mal den Werner Meixner, das Manifest der Privatsphäre ist ein sehr, sehr wichtiges Dokument. Vielleicht kann man das nochmal verlinken.
Und vielleicht sollten wir auch nochmal mit Herrn Snowden sprechen.
Ja, bitte.
Okay. Ja, Matthias, danke.